Leuchtfeuer, ein Gewerkschaftspodcast von Verdi Nord, der Gewerkschaft zwischen Nord- und Ostsee.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Leuchtfeuer vom Verdi Landesbezirk Nord. Ja, wir haben uns, da wir uns rund um den 21. März befinden, ein Thema ausgewählt und Gäste eingeladen, an dem wir über das Thema Rassismus und Diskriminierung reden möchten. Denn der 21. März, das ist der internationale Tag gegen Rassismus und Diskriminierung. Ja, und für alle, die das gerade nicht so richtig auf der Pfanne haben mit dem 21. März, der ist schon seit 1966 ein Erinnerungstag. Der ist von den Vereinten Nationen ausgerufen worden. Und der ist ausgerufen worden, weil es am 21. März 1960 ein Massaker in Sharpeville gab. Das ist das heutige Südafrika. Und dort wurden 69 Demonstranten getötet und viele verletzt, alleine aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das war auch so ein Wendepunkt in der Südafrika-Politik. Und die Vereinten Nationen haben das zum Anlass genommen. Und wir nehmen das heute zum Anlass, miteinander über das Thema zu reden. Nun ist das Thema Rassismus und auch Diskriminierung nicht nur ein Thema der Vergangenheit, sondern das existiert auch heute noch. Überall. Offen, versteckt, persönlich und politisch. In der Welt, aber auch in Deutschland, auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und mein Name ist Frank Schiszewski. Ich bin hier der Pressesprecher im Verdi-Landesbezirk Nord und ich möchte mit meinen Gästen, mit unseren Gästen heute, die auch in vielen Arbeitskreisen zum Thema Rassismus und Diskriminierung unterwegs sind und sich richtig gut auskennen, über das Thema genauer sprechen. Meine Gäste dazu, das sind Ilhan Ijülzen, Leiter im Haus der Kulturen in Lübeck. Moin Ilhan, ich hoffe, ich habe deinen Namen einigermaßen richtig ausgesprochen.
Ijülzen, ja.
Ijülzen, wunderbar. Herzlich willkommen Ilhan, du bist Leiter im Haus der Kulturen in Lübeck und ich freue mich, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch, ich begrüße euch ganz herzlich. Und ich habe beruflich im Haus der Kulturen als Leiter zu tun, aber ich bin ja auch bei Migrationsausschuss, bei Verdi Nord als Vertreter bei dem Bundesmigrationsausschuss von Verdi. Und daher haben wir auch ziemlich viele gewerkschaftliche Aufgaben, die ich einfach wahrnehme.
Sehr schön, Ilhan. Ich freue mich, dass du da bist. Dann begleitet mich heute hier im Studio tatsächlich noch eine zweite Person. Wir sind nicht ganz alleine, Ilhan. Das ist Paul Zymanski vom Betrieblichen Beratungszentrum in Schwerin. Moin, Paul.
Moin, Frank. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und hallo auch an Conny und an Ilhan.
Ja, genau, du hast gerade gesagt Conny. Conny ist nämlich die Kollegin von uns, unsere stellvertretende Landesleiterin. Heute mal die Damen zuletzt. Conny Töpfer ist unsere stellvertretende Landesbezirksleiterin. Und Conny, pandemiegemäß, damit wir alles einhalten können, du heute am Telefon. Moin, Conny.
Ja, moin, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass das so geklappt hat und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, wo es wichtig ist, sich auszutauschen. Vielen Dank.
Ja, Ilhan, du hast ja schon kurz gesagt, du hast ein paar Funktionen auch tatsächlich innerhalb der Gewerkschaft. Du kümmerst dich sehr um das Thema. Du bist im Haus der Kulturen. Vielleicht magst du noch mal den Hörerinnen und Hörern kurz sagen, was macht das Haus der Kulturen in Lübeck? Worum bemüht ihr euch in Lübeck?
Haus der Kulturen ist eine interkulturelle Begegnungsstätte, ein Lernort und wir haben unterschiedliche Schwerpunkte und bei allen Schwerpunkten haben wir Thema Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung, freie Haltung zu entwickeln und dagegen etwas unternehmen, wenn wir einfach das erleben und dass wir präventiv in dieser Richtung auch arbeiten. spielt eine wichtige Rolle. Und wir leben ja in einer Einwanderungsgesellschaft, und für diese Einwanderungsgesellschaft geeignete Strukturen zu schaffen, bemüht sich Austerkulturen als Einrichtung mit Verdi Nord Bildung seit Jahren, Veranstaltungen auch im Bereich Antirassismus, machen wir einfach viele unterschiedliche Bildungsangebote.
Sehr schön, vielen Dank. Paul, von dir, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja moin, ich bin Paul, 30 Jahre alt, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt aus Greifswald in Vorpommern, habe dort mein Abi und mein Studium absolviert in der Politikwissenschaft und in Geschichte und habe dann mich vor 3 Jahren, vor etwas mehr als 3 Jahren beim betrieblichen Beratungsteam beworben, nachdem ich ein Praktikum auch in der politischen Bildungsarbeit schon gemacht habe und für mich dann festgestellt habe, dass dieser Bereich beruflich sehr interessant ist, und bin seit 3 Jahren am Standort Schwerin tätig. Und wir als betriebliches Beratungsteam sind quasi ein gewerkschaftliches, organisiertes Projekt, das sich mit den Themen Diskriminierung, Rassismus, Integration, aber auch das große Thema Rechtsextremismus in der Unternehmenswelt, in der Arbeitswelt beschäftigt. Und dort haben wir dann verschiedene Angebote, präventiv in Form von Workshops, in Form von Vorträgen, aber auch in der Intervention, dass wir Betroffene in den Unternehmen beraten. Und da sind die Gewerkschaften für uns die größten Unterstützer und Unterstützerinnen, durch die wir dann natürlich Einfuß in die Unternehmen bekommen, um unsere Arbeit dann auch mit diesen sensiblen Themen auch erfolgreich durchführen zu können.
Also ihr beratet auch richtig Unternehmen in all den Fragen, die wir gerade angesprochen haben.
Genau, richtig. Also wir haben verschiedene Zielgruppen in den Unternehmen, vom Auszubildenden bis hin zu Geschäftsführung, Betriebsräten, die unsere Beratung in Anspruch nehmen und auch unser Workshop-Angebot in Anspruch nehmen.
Super. Dann also hier im Studio schon mal geballte Kompetenz zum Thema. Das freut mich immer total, wenn ich hier wirklich mit Profis sprechen darf. Conny, du als Hauptamtliche und stellvertretende Landesleiterin von Verdi Nord bist sicherlich vielen bekannt. Sagst du vielleicht nochmal was zu deinen Zuständigkeitsbereichen bei Verdi Nord, und warum beschäftigen wir als Gewerkschaft uns jetzt mit Rassismus und Diskriminierung?
Ja, also ich bin stellvertretende Landesbezirksleiterin und im Landesbezirk zuständig unter anderem für Personal, für Bildung, für Rechtsschutz, aber eben auch für das Politikfeld Kampf gegen Rechts. Da haben wir ja den Arbeitskreis Antirassismus, Antifaschismus schon seit vielen Jahren bei uns im Landesbezirk. Und ja, schöner wäre es, wenn wir so einen Arbeitskreis nicht bräuchten, sondern wir haben ja tatsächlich die Situation, dass wir im Alltag, in unserem gesellschaftlichen Leben feststellen, dass die Fragen von Rassismus, von Diskriminierung eine große Rolle spielen und auch in den letzten Jahren ja nochmal unterschiedliche Formen angenommen haben. Und wir als Gewerkschaft sind ja eine ganz grundsätzlich antifaschistische, antirassistische Organisation. In unserer Satzung steht ja, dass wir sozusagen für das friedliche Zusammenleben der Menschen eintreten. Und das wollen wir und tun wir auch, sowohl auf der politischen Ebene, aber als auch im Alltag auf der betrieblichen Ebene. Und da gibt es leider, so muss man das sagen, noch ganz viel zu tun. Und damit beschäftigen wir uns im Arbeitskreis, aber auch in den verschiedensten Bündnissen, weil diese Arbeit funktioniert nur, wenn wir uns in Bündnissen zusammenschließen. Da sind wir schlagkräftig und sind in der DGB-Familie da auch gut miteinander unterwegs.
Ja, super. Danke euch dreien erstmal für den Augenblick, für eure Vorstellung. Paul, Rassismus, Diskriminierung, ist das nicht so Sache von Glatzköpfen in Bomberjacke und Springerstiefeln?
Ja, die Sichtweise gab es natürlich in der Vergangenheit. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel gewandelt. Nicht nur, weil sich sozusagen die rechte Szene auch verändert hat, sondern weil sich unsere Gesellschaft insgesamt auch verändert hat und sozusagen Rassismus bzw. menschenverachtende Einstellungen ein Teil unserer Gesellschaft sind, der gesamten Gesellschaft sind, und dadurch keiner von uns oder keine Gruppe in der Gesellschaft davon befreit ist. Und wir müssen quasi alle Rassismus und Diskriminierung auch als gesamtes gesellschaftliches Problem verstehen und das ist nicht abhängig von der Bomberjacke oder dem Sprengerstiefel, sondern von den Gedanken oder der Ideologie, die eben in den Köpfen der Menschen ist. Und das erfährt man am meisten natürlich durch Sprache, durch den alltäglichen Umgang mit Menschen in der Familie, im Arbeitskreis, im privaten Leben generell. Und diese Auseinandersetzung müssen wir natürlich dann auch immer führen und uns auch selber immer fragen, wie entsteht eigentlich Rassismus, wie entsteht Diskriminierung und was kann ich dagegen tun?
Was kannst du das an einem konkreten Beispiel mal deutlich machen, was das bedeutet? Was ist der Rassismus im Alltag? Was ist Diskriminierung im Alltag? Was, um das mal bildlich darzustellen, damit wir alle gemeinsam ein Bild davon haben, was du meinst.
Das kann beispielsweise sein, wenn ich in der Bahn sitze und eine schwarze Person sitzt neben mir und dann kommt jemand rein und benutzt das N-Wort und ja, beleidigt, diskriminiert diese Person. Und dann hat man selber als Zeuge, als jemand, der dabei sitzt, natürlich die Verantwortung, da einzuschreiten und das anzusprechen und dem Täter oder der Täterin jetzt nicht diese Deutungshoheit über diese Thematik zu geben. Und da sind wir natürlich alle irgendwie in der Verantwortung, aktiv zu werden. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo Menschen jeden Tag durch Sprache oder durch Bilder, durch Werbung diskriminiert werden. Und das kann überall passieren. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, die uns betreffen. Das Wichtigste daran ist, glaube ich, dass man auch erkennt, dass es Rassismus ist. Und das ist natürlich der schwierigste und der erste Schritt, den wir erstmal gehen müssen, dass wir die Menschen darin gehen, sensibilisieren, dass sie das erkennen. Das kann ich für mich bestätigen, dass ich das mittlerweile ganz anders wahrnehme als früher, aber viele in unserer Gesellschaft hören weg oder wollen das nicht hören oder wissen das gar nicht und schreiten dann eben nicht ein.
Aber das wird man doch nochmal da sagen dürfen.
Richtig, genau.
Das ist das, was dahinter steckt. Ilhan, wenn ihr im Haus der Kulturen oder du auch ansonsten in deinen Tätigkeiten unterwegs bist, wie erlebst du das? Was ist Rassismus im Alltag? Und wie gehst du vor allen Dingen damit um? Und was können wir alle tun, damit wir gemeinsam davon wegkommen?
Also es gibt jetzt ja rassistische Haltung, damit wir einfach diese rassismuskritische Haltung entwickeln können. Da haben wir einfach institutionelle Rassismus und natürlich Alltagsrassismus zu tun. Und wo wir einfach viel mehr gründliche Schwierigkeiten haben und dort etwas mehr unternehmen sollen, das ist die institutionelle Rassismus. Solange, dass wir dort bestimmte Schritte und nicht in demokratische Gesellschaft gehörende Strukturen nicht ändern und nicht schaffen, haben wir natürlich im Alltag ziemlich viel Hürden, die wir bewältigen müssen. Und für Gesellschaft in eine demokratische gesellschaftliche Ordnung brauchen wir einfach etwas systematische Änderung. Und bei dieser systematischen Änderung sehe ich zum Beispiel ziemlich viele lückenhafte Strukturen, die wir haben. Es gibt ja auch seit mehr als 10 Jahren ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das sollte ein Antidiskriminierungsgesetz sein. Und dort ist es sehr schwierig für die Menschen, die ausgegrenzt und diskriminiert werden, rassistische Art und Weise, sich dagegen Wehr zu setzen und etwas mehr Unterstützung bekommen können. Das ist natürlich ziemlich viel bürokratische Hürden gebunden und dass wir Alltagsrassismus zu bekämpfen, brauchen wir diese andere Möglichkeiten, die Menschen eine Rechtshilfe von haben und Unterstützung bekommen können, wenn die einfach rassistisch ausgegrenzt und diskriminiert werden. Und das haben wir leider in der Gesellschaft und die wir einfach mit unseren Bündnissen und Gewerkschaften nicht bis jetzt organisiert bekommen. Es gibt natürlich Beratungsmöglichkeiten, aber das ist nicht ausreichend.
Mhm. Du sprichst von institutioneller oder von institutionellem Rassismus. Kannst du das mal ein bisschen auf den Punkt bringen? Was genau meinst du? Also du hast das AGG angesprochen. Was meinst du mit Institutionen? Wie funktioniert das?
Also wir brauchen nicht weit wegdenken, sondern es gibt ein bestimmtes System. Wie ist diese NSU-Morde entstanden, diese ganze rassistische Entwicklung? Es hat einfach bestimmte Phase, die Entwicklung und geduldete Entwicklung gegeben hat. Und dadurch haben wir einfach viele unterschiedliche auch Gewaltausbrüche oder bestimmte rassistische Angriffe, die man einfach bestimmte Heimen oder Wohnungen erlebt hat, damit zu tun hat. Also das hat ja nicht nur auf der Straße oder im Bus oder Bahn eine Ausgrenzung, Diskriminierungsmechanismus zu tun, sondern es hat einfach ein System, die wir ändern müssen. Und dieses System, eine demokratische Gesellschaft, was wir in diese Richtung entwickeln sollen, inzwischen in Schleswig-Holstein gibt es ja Landesdemokratiezentrum, die sich darum kümmert, diese Veranstaltungsreihe, auch internationale Wochen gegen Rassismus, auch organisiert. Das ist ein wichtiger Schritt, dass die Strukturen, die Verwaltung auch eine Art Aufgabe für sich betrachtet, darum sich zu kümmern. Und dass erstmal dort eine antirassistische Struktur, antidiskriminierungsorientierte Strukturen geschafft wird.
Okay, vielen Dank erstmal, Herrn, für diesen Einblick. Paul, sehe ich gerade, du zeigst gerade an, hau rein.
Ich glaube, viel in der Bewältigung von Rassismus und Diskriminierung hat auch was mit der Geschichte auch Deutschlands zu tun. Also wenn ich mich jetzt darauf beziehe, die Kolonialisierung in Westafrika Anfang des 20. Jahrhunderts, dann natürlich die Zeit der Nationalsozialisten, auch da ist ja schon längst, also da ist letztendlich die Idee der sogenannten Rassentrennung ja durchgeführt worden. Und die Idee, also die Vordenker und die ersten Nachweise für diese angebliche Theorie, die ist ja schon weit vorher entstanden. Die haben auch deutsche Philosophen wie Kant unter anderem auch vertreten, in denen sie gesagt haben, dass Weiße in einer Hierarchie über schwarzen Menschen stehen. Und das ist quasi dann im 20. Jahrhundert natürlich in einer absoluten weltweiten Schande sozusagen durchgeführt worden. Und ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder auf unsere eigene deutsche Geschichte beziehen. Und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass man im Bildungsbereich, in der Schule, im Elternhaus auch sensibilisiert dafür wird. Und viele in unserer Gesellschaft werden ja grundlegend auch rassistisch sozialisiert in Schulbüchern, in Werbung, in Medien. Also überall liest man ja Begriffe und liest man ja genau diese grundlegende Diskriminierung. Und da fängt das ja auch schon an, dass Menschen halt grundlegend auch so sozialisiert werden. Und deshalb ist dieser Prozess, was Ilhan gerade meinte, das grundlegend in unserer Gesellschaft systematisch zu verändern. Das bedeutet nicht, dass wenn einer von uns was dagegen sagt, dass das ausreicht, sondern wir müssen die gesamte Gesellschaft sozusagen auch im Bildungsbereich frühzeitig auf dieses Thema ganz anders einstellen und im Schulunterricht eben auch diese Geschichte so wahrnehmen. Das heißt auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer und die Pädagoginnen und Pädagogen dementsprechend auch dieses Hintergrundwissen haben, und da fängt das halt schon an. Und dann kann das natürlich nachher im Laufe der Zeit, wenn die jungen Leute erwachsen werden und nachher auch in dem Bereich vielleicht auch arbeiten, dann setzen sie sich ganz anders damit auseinander. Und das ist das, was ich früher in meiner Schule irgendwie vermisst habe, dass man genau diese Themen auch im Schulunterricht einfach hat, in der politischen Bildung hat. Und das ist für mich so ein größter Punkt, den man in der ganzen Aufbereitung systematisch angehen muss.
Vielleicht kann ich da auch nochmal einhaken, weil das auch ein Thema ist, das mir persönlich ziemlich am Herzen liegt. Also unter dem Stichwort auch aus der Geschichte lernen. Und da ist es eben wichtig, dass nicht nur wir als Gewerkschaften, aber auch wir machen das, weil wir sagen, wir brauchen sozusagen die Lehren der Geschichte. Wir müssen sie uns auch immer wieder vor Augen führen. Deswegen ist auch bei uns in unserem Arbeitskreis so ein wichtiger Aspekt das Thema Erinnerungskultur, dass wir uns tatsächlich auch beschäftigen mit der Vergangenheit, insbesondere auch, was ist in der Zeit des Nationalsozialismus passiert. Und da gibt es ja gute Beispiele. Zum Beispiel waren wir in Wörbelin, das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern und ist eine Gedenkstätte, wo es ein Konzentrationslager gegeben hat, aber eine Gedenkstätte, die ganz viel Bildungsarbeit auch macht, gerade auch mit Lehrerinnen und Lehrern, für Schülerinnen und Schüler, aber auch so für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, für Menschen, die sich dafür interessieren. Und wir wissen auch, wie schwierig das immer ist, dass es sozusagen diese Arbeit ja nur in Projekten erfolgt und dass die Menschen dort ganz oft immer nur befristet Projektmittel bekommen. Und das ist auch so ein Thema, dass wenn wir dieses gegen Rassismus was tun wollen, gibt es ja verschiedene Bausteine, aber dann muss es auch klar sein, dass der Staat da eine Verantwortung übernimmt, das sich als Aufgabe stellt und auch die Finanzierung von solchen Projekten klar ist und wir nicht von einer Förderperiode zur anderen schlittern und überlegen müssen und gucken müssen, geht das, ist das weiterhin möglich und wo gibt es das Geld her? Das ist auch so ein Anliegen, wo wir als Gewerkschaften da auch immer noch mal den Finger in die Wunde legen, weil wir es nach wie vor für erforderlich halten, dass wir da auch sozusagen für Einrichtungen, die sich diesem Thema widmen, Vereine, aber auch Gedenkstätten, dass sie auskömmlich finanziert sein müssen, weil wir halten das für einen ganz wichtigen Teil auch in der Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung.
Also eine klare politische Forderung auch an die Landesregierung in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, noch mehr Mittel zur Bereitstellung genau für die Themen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Sehr schön. Ja, wir können in unserem Podcast heute die Themen ansprechen, anreißen. Ich habe schon gemerkt, bei euch ist ganz viel Musik drin. Also wenn man in dieses Thema richtig tief einsteigt, dann kann man sich die einzelnen Themenfelder rauspicken und kann da wahrscheinlich eine richtige Serie vom Podcast zu machen. Ich hätte da große Lust zu. Aber wir haben uns ja heute den Auftakt gegeben. Und der Auftakt heute soll ja sein, das Thema einmal anzusprechen. Und wir wollten ja vor allen Dingen auch über den 21. März nochmal reden. Und da würde ich gerne, Ilhan, mal von dir wissen, der 21. März und die ganze Woche eigentlich, das sind ja jetzt im Moment die Wochen gegen Rassismus und Diskriminierung. Was bedeutet das für dich ganz persönlich und wie bist du da unterwegs? Was tust du?
Also internationale Wochen gegen Rassismus deutschlandweit gibt es seit 25 Jahren. In Lübeck haben wir vor 30 Jahren mit antirassistischen Kulturtagen angefangen. Und wichtig ist natürlich, dass wir mit einer Aufklärungsarbeit, präventive Arbeit, auch kulturelle, friedliche Methoden Menschen andere Signale senden wollen, dass wir einfach gegen Hass, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung gemeinsam etwas tun können. Und das spielt natürlich Kultur, Kunst und Musik eine wichtige Rolle. Zum Thema Erinnerungskultur. Deutschland ist ja in diesem Bereich Vergleich in andere Länder ziemlich gut sozusagen die letzten Jahre in bestimmte Konzepte entwickelt und umgesetzt wurde. Aber wir können nicht uns zufriedenstellen. Und zum Thema Erinnerungskultur und Thema Rassismus und Diskriminierung, wenn wir einfach Vergangenheit, Menschheitsgeschichte hat ja auch mit viel Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus zu tun. Und wo wir aber in Deutschland leben, sollten wir unsere Themen, unsere eigene Haustür, was da entstanden ist, uns damit beschäftigen. Und das spielt natürlich Zwangsarbeiter oder Ausgrenzung, Diskriminierung, Sinti und Roma oder Antiziganismus und Antisemitismus eine wichtige Rolle. Und wir sollten Menschen klar und deutlich machen, diese ganze Erinnerungsorten sollten einfach eine Rolle übernehmen, einen Lernort werden für die Jugendlichen, aber auch für alle gesellschaftlichen Gruppen, die wir einfach Thema über unsere Städten, Dörfer, Stadtteilen, wo wir leben, einfach damit auseinanderzusetzen und uns wirklich konzentriert für dieses Thema Gedanken zu machen, damit wir unsere Geschichte, eigene kulturelle Wurzeln oder überhaupt unser Umfeld richtig begreifen und verstehen können. Und solange, dass wir da nicht einen Lernort unterschiedlicher Art und Weise, unterschiedliche Lernorten nicht entwickeln und umzusetzen, kontinuierlich da nicht dagegen etwas unternehmen, dann kommt das immer diese hassschürende, rassistische, organisierte Kräfte, die wir einfach dann uns überraschen, wie kann das entstehen. Solange, dass wir nicht durchgehend keine Aufklärungsarbeit in diesem Bereich machen, dann ist nur punktuell, nur projektorientiert arbeiten, dann ist das schwierig, gegen Rassismus richtig etwas tun. Und deshalb spielt ja auch Internationale Wochen gegen Rassismus deutschlandweit eine wichtige Rolle, eine Aufklärung, aber ganze Jahr verteilt, sollte man bei den Veranstaltungen, die wir im Bildungsbereich durchführen, sollte einfach immer eine rassismuskritische, diskriminierungskritische Haltung Vordergrund gestellt werden.
Vielen Dank, das war eine klare Botschaft. Paul, was bedeuten die Wochen oder der 21. März dann für dich?
Für mich persönlich bedeuten diese Wochen sehr viel. Ich habe auch schon in der Vergangenheit vor meinem Job mich zivilgesellschaftlich in Greifswald halt auch engagiert und gerade auch beispielsweise im Jahr 2015, als viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, auch krasse Ausnahmesituationen erlebt, dann auch die Entstehung der AfD und auch irgendwie die Veränderung sozusagen der Gesellschaft und das, was letztendlich auch jetzt die Mitte-Studie seit vielen Jahren aufzeigt. Also die Mitte-Studie ist quasi eine Studie, die menschenfeindliche Einstellungen in Deutschland untersucht und misst und wenn die bis zum Jahr 2019 kontinuierlich herausfindet, dass beispielsweise jeder Fünfte muslimfeindlich ist, dass jeder Fünfte immer noch… Jeder fünfte Befragte stimmt einer Aussage zu, die muslimfeindlich sozusagen gestellt worden ist von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und genau dasselbe auch, was Ilhan ja auch meinte, dass über Rassismus hinaus Antiziganismus, aber auch Antisemitismus jetzt gerade auch im verschwörungsideologischen Bereich gegen höhere Kräfte, gegen Israel sozusagen auch als jüdischen Staat, dass auch genau diese Quote, ich glaube jeder Vierte war das, der eben israelbezogen antisemitisch eingestellt ist in Deutschland und da können wir ja einfach die Reihe so durchgehen, dass das eben viele Menschen auch sind in unserem Umfeld und wir begegnen ihnen quasi jeden Tag im Alltag und dass diese Einstellungen in den Köpfen drin sind, das ist natürlich eine Aufgabe, die über diese Woche hinaus, wie Ilhan es auch gerade gesagt hat, angegangen werden muss und systematisch auch angegangen werden muss. Und genau da sind natürlich Projekte wie das BBT, wo ich arbeite, wichtig. Aber viel wichtiger ist es meiner Meinung nach auch, dass man zivilgesellschaftlich im Alltag jeden Tag Augen und Ohren offen hält und sich mit den Themen beschäftigt. Und ich höre jetzt gerade den Podcast von Tupoka Oget, Exit Racism, der eben auch die Entstehungsgeschichte von Rassismus für das Land hier aufzeigt, auch in der Historie durch Sklaverei und Kolonialisierung und Nationalsozialismus und eben auch aufzeigt, wie sehr wir in einem sogenannten Happy Land leben. Also sie sagt in dem Podcast, wir leben in einem Happy Land, in der Rassismus sobald man das Wort sagt, sobald man eine Aussage tätigt, die rassistisch ist, wird man sofort in eine Ecke gestellt und dass wir als weiße Deutsche sozusagen uns auch immer zurückziehen können, so nach Feierabend und sagen können, naja, mich betrifft es ja nicht. Und dass man genau aus diesem Happy Land ausbricht, das ist eine Aufgabe der man sich jeden Tag stellen muss und jeden Tag eben Rassismus kritisch, diskriminierungskritisch sozusagen auseinandersetzen muss. Und in erster Linie, das habe ich im letzten Jahr vor allem auch nach der Tötung von George Floyd für mich selber auch viel mehr in den Fokus gestellt, Betroffenen halt auch einfach zuzuhören, anstatt sozusagen selber in irgendwelchen, also irgendwelche Podiumsdiskussionen mir anzugucken, in der halt nicht Betroffene Menschen sitzen. Und man sollte den Betroffenen, man muss den Betroffenen in erster Linie immer zuhören, weil sie können genau das nachempfinden, was ich jetzt als weißer Deutscher sozusagen nicht kann. Aber ich zeige halt dann die Empathie und setze mich damit aktiv auseinander. Und zu dem Schritt muss man dann auch im Laufe seiner Sensibilisierungsphase mit dem Thema kommen, dass man eben Mitgefühl auch zeigt, dass einen das auch irgendwo betroffen macht, weil sonst ist es einem ja egal. Und das ist so das, was man, glaube ich, in diesen Wochen und in dieser Zeit jetzt auch irgendwie für sich sich aneignen muss und sich auch wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja, Rassismus und Diskriminierung hat viele Gesichter. Du hast es gerade angesprochen, wenn ich mir jetzt angucke, was da tatsächlich im Laufe der Covid-Idioten-Bewegung unterwegs ist. Wir kommen immer wieder auf das Thema tatsächlich Judentum. Die Juden sind an allem schuld. Und ich höre das oder lese das manchmal bei Menschen, von denen ich überhaupt nicht geglaubt hätte, dass sie auch nur ansatzweise rassistisch sein können. Aber es ist in der Tat so, das findet in unserem Alltag, das findet vor der Tür, das findet an jeder Ecke statt. Vielen Dank für den Einblick gerade. Ich fand das nochmal sehr gut und zielführend. Conny, an dich nochmal die Frage. Paul hatte gerade eben das schon angesprochen, die Gründung der AfD. Das ist ja nun inzwischen nachgewiesenermaßen eine Partei, die unterwegs ist, die nicht nur im rechten Spektrum, wenn man das vorsichtig formuliert, fischt, sondern die mit Nazis, mit Nazi-Parolen unterwegs ist. Wie gehen wir damit um?
Ja, also das erleben wir und für mich ist die AfD auch tatsächlich eine Partei, die da ganz rechts außen steht, wenn man Höcke und andere sich anguckt. Und wir haben zu dem Thema, wie gehen wir mit der AfD oder auch mit AfD-Mitgliedern um, in Verdi, in unserer Organisation, eine sehr intensive Diskussion auch geführt, insbesondere auf unserem letzten Bundeskongress auch. Und für uns ist es nicht so, dass wir sagen, jeder, der jetzt AfD-Mitglied ist oder die AfD wählt, den schließen wir aus unserer Organisation. Aber jeder, der gegen unsere Grundsätze als Gewerkschaft verstößt, nämlich gegen den Grundsatz, dass wir für Vielfalt stehen, für die Anerkennung der Persönlichkeiten, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus sind. Das ist ja sehr klar auch in unserer Satzung verankert. Und wer sozusagen sich daran nicht hält, der hat dann auch in unserer Gewerkschaft grundsätzlich nichts zu suchen. Was ich in diesem Zusammenhang wichtig finde, ist tatsächlich nochmal da einen Fokus drauf zu richten, einmal auf das Thema Bildungsarbeit, dass es wichtig ist, dass wir uns mit den Themen auch beschäftigen, dass wir die Hintergründe kennen und auch insbesondere auch von der AfD die Argumente, weil die sind ja zum Teil sehr, sehr plump und es ist ja nicht nur der Slogan, das wird man doch nochmal sagen dürfen, sondern es werden einfache Alltagsprobleme aufgegriffen, die dann sozusagen auch einen rassistischen Anstrich bekommen. Und da spielt soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft eine Rolle, die Menschen veranlasst, sich rassistisch zu verhalten, weil sie sich ausgegrenzt fühlen. Und da haben wir in der Tat insgesamt als Gesellschaft auch eine ganze Menge zu tun, dass das Thema soziale Gerechtigkeit insgesamt, egal wo ein Mensch herkommt, für alle, die hier in Deutschland leben, soziale Gerechtigkeit auch tatsächlich soziale Gerechtigkeit ist. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wir erleben ja, dass auch Gewerkschaftsmitglieder bei den letzten Wahlen überdurchschnittlich auch die AfD gewählt haben. Und da bedarf es tatsächlich auch der Debatte und der Diskussion. Es nutzt uns nichts, wegzuschauen, sondern wir müssen mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir in diesen Diskussionen Da gehört auch Mut dazu, gar keine Frage. Da gehört Wissen dazu. Aber dass wir auch unsere Werte, die wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter leben, die wir haben, die wir im Betrieb auch umsetzen, dort auch viel stärker mit ins Spiel bringen. Weil wenn man sich das genau anguckt, sind die Kolleginnen und Kollegen oder die Menschen, die so hinter der AfD stehen, oft nur Dampfplauderer, plaudern Parolen hinterher, aber im aktuellen und aktiven Handeln passiert da nichts. Und ich denke, da haben wir als Gewerkschaften auch eine ganze Menge vorzuweisen, wo klar wird, wenn wir solidarisch miteinander sind, ohne Ausgrenzung, mit Einbindung, dann klappt das gut, dann erreichen wir Erfolge in unseren Betrieben, bei den Arbeitsbedingungen und auch an der politischen Front, wenn wir uns da zusammentun. Und das finde ich total wichtig. Solidarität spielt da eine große Rolle.
Ja, vielen Dank, Conny. Das ist ein klarer Blick auf die Situation. Und ich denke, dass jeder, der zur Wahl geht, und jeder sollte ja zur Wahl gehen, im September ist Bundestagswahl, Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern steht auch an, sollte sich darüber im Klaren sein. Wer AfD wählt, wählt Nazi. Das muss man eben wissen. Und wenn man diese Partei wählt, dann wählt man eben auch diese Leute und kann hinterher nicht sagen, ja, ich habe es ja nicht gewusst. Paul, du willst da was zu sagen.
Ich glaube, was die AfD halt auch aufzeigt, ist so diese Breite in unserer Gesellschaft, dass verschiedene Menschen aus unserer Gesellschaft die AfD wählen, und es sind halt nicht so wie bei der NPD damals so offensichtliche Leute, sondern es sind, es können halt Kolleginnen und Kollegen sein, es kann auch der Anwalt von der nächsten Ecke sein oder mein Hausarzt sein. Also ich glaube, da spielt auch das Thema Bildung, das Thema Erziehung, also aus welchem Elternhaus komme ich, und die Branche, in der ich arbeite, also das durchzieht sich ja quasi überall. Und genau diese Problematik haben wir ja auch beim Thema Diskriminierung. Das ist sozusagen erstmal unsichtbar in den Köpfen, aber es zeigt sich dann nach und nach überall in der Gesellschaft und es taucht überall auf, auch in den sozialen Netzwerken. Und ich glaube, diese Breite und Fülle, die man heutzutage auch wahrnimmt in der Gesellschaft, ist natürlich auch zum Teil zu verdanken durch soziale Netzwerke. Und da liest man ja auch viel dann, was dort gepostet wird auf Facebook, auf Twitter, und gerade wenn es um das Thema Rassismus geht, Polizeistudien geht oder George Floyd im letzten Jahr auch ging, dann merkt man auch, dass diese Debatten ziemlich heftig geführt werden. Aber diese Debatten sind, glaube ich, jetzt so auch notwendig und auch richtig, dass sie geführt werden. Nur ein Teil der Gesellschaft hält sich dann auch irgendwo raus. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass es auch unser Antrieb in meinem Arbeitsalltag. Wir wollen natürlich die Leute erreichen, die bereit sind, sich auch dem Thema anzunehmen. Und wenn jemand also hardcore rechts ist oder wirklich davon absolut überzeugt ist, dann können wir diese Person auch nicht mehr umstimmen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen die Leute stärken, die da sitzen und die vielleicht leise sind oder die sich vielleicht nicht trauen, was zu sagen oder nicht wissen, was sie sagen sollen. Und ich glaube, das ist so auch unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, unsere Leute, die wir an unserer Seite haben, immer mitzunehmen und keinen irgendwie zurückzulassen.
Gut, das ist ja das, was wir bei der AfD auch im Moment erleben. Die kapern ja im Grunde genommen, das ist das, was Conny gerade eben ansprach, die sozialen Themen und auch Veranstaltungen. Also selbst jetzt in Corona-Zeiten siehst du immer wieder diese Flaggen, weil sie sich einfach populistisch vor die Themen stellen, aber ohne eigene Lösungen zu haben, sondern sie versuchen, sich überall draufzusetzen, und ich sage immer, sie kapern letztendlich Meinung und bringen nichts Eigenständiges. Conny, ich höre dich rumoren. Du möchtest noch etwas sagen.
Ja, weil ich ja sozusagen gleich auch aus dieser schönen Veranstaltung raus muss, und insofern glaube ich, es gibt nicht die Antwort sozusagen gegen Rassismus, sondern das ist ein Thema, das in, also sozusagen auch ein zivilgesellschaftliches Thema, wo wir als Gewerkschaften, wo ich uns durchaus auch als Motor verstehe, wo wir mit unseren Betriebsräten, Personalräten, mit unseren Vertrauensleuten und Vertrauensleuten da im Gespräch sind, Bildungsangebote machen. Und wo wir auch hier im Norden, wie ich finde, gut aufgestellt sind, auch mit dem Ratschlag gegen Rechts. Das ist ja ein Kind von Verdi. Wir haben das entwickelt und machen das jetzt gemeinsam in der DGB-Familie und werden da auch vor den Wahlen im August einen Ratschlag gegen rechts für den Norden veranstalten, wo wir genau diese Themen auch nochmal beleuchten und wo wir gerne möchten, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, betriebliche Kolleginnen und Kollegen auch teilnehmen, wo wir ins Gespräch kommen. Und selbstverständlich sind da auch immer weiterhin gute Ideen gefragt, wie wir besser werden können, wie wir unsere Bündnisse stärken können. Und da müssen wir dranbleiben, da wollen wir auch dranbleiben, weil das ist ein ureigenstes Thema von uns als Gewerkschaften. Das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das auch, solange wie es Rassismus und Diskriminierung gibt, nicht aufhören wird.
Super, Conny, vielen Dank. Das war schon ein schönes Schlusswort von dir. Und wir drei hier machen jetzt unsere Schlussworte auch gleich noch und verabschieden dich. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst und dir noch einen wundervollen Arbeitstag.
Ja, euch auch vielen Dank für die Runde und bis dann. Tschüss.
Tschüss, Conny.
Ja, dann haben wir Conny verabschiedet. Dann finde ich, wir haben schon viele Themen angerissen. Wir haben über vieles kurz sprechen können, aber wir wollen unseren Podcast auch nicht unendlich lang werden lassen. Hatte ich schon gesagt, wir haben die Möglichkeit, die einzelnen Themen auch nochmal zu bearbeiten und einzelne Sachen nochmal hochzubringen. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann spannend, weil man es themenorientiert machen kann. Ilhan, wenn du dir was wünschen könntest, jetzt, was würdest du dir wünschen, was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen, von der Gewerkschaft wünschen und von den Menschen, die uns zuhören? So als kleines Schlusswort.
Also Thema Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, es ist ein Thema als Gesamtgesellschaft, die wir wahrnehmen sollten und nicht einfach rechte Ecke, die da uns nicht gefährden können, unwichtig gesehen wird, sondern diese ganzen Mechanismen, die wir manchmal auch selber in unsere Köpfe tragen, Vorurteile und menschenverachtende Haltung führen ja auch diese ganze Ungleichheiten und Diskriminierung und Ausgrenzung und dann führen die auch weiterhin zu rassistischer Haltung. Und da müssen wir einfach nochmal uns selber überlegen, wo stehen wir? Wie sieht es in unserer Einrichtung für die weltoffene, interkulturelle Öffnung und für eine Einwanderungsgesellschaft, neue Stadtgesellschaft, dass wir gemeinsam neu gestalten wollen und gerecht gestalten wollen. Und dafür sollten die Menschen sich offen halten, dass wir zusammen eine Entwicklung schaffen. Solange dass wir keine richtige Alternative anbieten, dann wird ja auch andere Gruppen, die rechtsextremistische Ideologien in sich tragen, große Chancen haben und weiterhin sich etablieren. Wenn wir das verhindern wollen, dann sollten wir uns selbst überlegen, wie weit demokratisch sind unsere Strukturen, wie weit demokratisch unsere kommunale Verwaltung oder Landesverwaltungen und überhaupt, wo wir zu tun haben. Eine demokratische Gesellschaft braucht, wie können wir das weiterentwickeln.
Vielen Dank, Ilhan. Paul, dein Schlusswort für heute.
Ich möchte auch als so gewisser politischer Aktivist auch an der Stelle reden und möchte den großen Begriff Solidarität auch mal in den Raum werfen. Ich wünsche mir von unserer Gesellschaft viel mehr Solidarität, also zum einen natürlich auch staatlich Solidarität mit den ganzen betroffenen Gruppen und auch ernst gemeinte und nicht nur symbolische Akte im Sinne der Aufarbeitung von bereits rassistischen Taten und auch rassistischen Vorgehen insgesamt in der Gesellschaft und dass sowas auch sozusagen eine Staatsaufgabe wird und auch sowas auch genauso bezeichnet wird, damit man auch von der Perspektive aus Solidarität mit den Betroffenen zeigen kann. Und von uns als Gewerkschaften weiterhin natürlich auch, dass wir das Thema trotz allen anderen Themen während der Corona-Pandemie und auch Kurzarbeit und alle anderen Themen, die Gewerkschaften beschäftigen, das Thema Diskriminierung oben lassen und sozusagen nicht irgendwie verrücken und verschieben und irgendwie sagen, ja, jetzt können wir vielleicht aufgrund der Pandemie nicht viel machen. Ich glaube, Gewerkschaft kann hat immer die Mittel und sowas auch dauerhaft durchzuführen und zu machen. Ja, und von mir selber wünsche ich mir, glaube ich, dass ich weiterhin mich mit dem Thema beschäftigen kann, dass mein Arbeitsplatz erhalten wird und dass ich auch irgendwie im Bekannten- und Freundeskreis auch weiterhin ebenbürtige, also solidarische Menschen um mich herum habe, damit man auch sozusagen gestärkt wird. Das ist ja auch irgendwo eine Aufgabe, die Kraft kostet, die aber irgendwo, wenn man sie gemeinsam angeht, dann doch zufriedenstellender und effektiver wird und da wünsche ich mir von uns allen sehr viel Solidarität.
Vielen Dank. Ich finde, das ist ein schöner Appell und auch Ilhan, deine Worte wunderbar. Ich finde, das sind tolle Schlussworte, dem kann ich nichts mehr hinzufügen, zumindest nicht zum heutigen Podcast, aber das sind natürlich gewerkschaftliche Mittel, die wir hier jetzt auch nutzen, auf diesem Weg auch das Thema nochmal zu transportieren und vor allen Dingen den 21. März auch nochmal in das Gedächtnis und in die Erinnerung rufen und dass jeder bitte bei sich auch mal schauen mag, was ist Altersrassismus und wo beginnt Diskriminierung. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden hier im Studio, dass ihr den langen Weg aus Lübeck und Rostock jeweils auf euch genommen habt. Conny am Telefon, vielen, vielen Dank. Wir werden das mit Sicherheit, wenn ihr Lust habt, fortsetzen. Und das war schon wieder unser Podcast, unsere neue Ausgabe von unserem Leuchtfeuer. Bleibt ihr da draußen gesund, passt weiter auf euch auf und horcht mal wieder rein. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao.